Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören, Wissenschaft zum Mitmachen. Moin moin, ich begrüße euch zur 5. Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens, Citizen Science und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und ich führe durch den Radio Rechencast. Heute erwartet euch Folgendes. Eine kurze Rekapitulation der letzten Folge zum Thema MDC oder MVR, also mobiles Distributed Computing bzw. mobiles verteiltes Rechnen. Eine Projektvorstellung, und zwar Einstein at Home. Und einen kurzen Ausblick auf die kommende Folge sowie Aufrufe noch und nöcher. Zur letzten Folge. Das Thema mobiles Rechnen bzw. verteiltes Rechnen auf ARM bzw. Tablets wurde ja über das größere Special ziemlich gut ausgeleuchtet. Doch folgende Änderungen bzw. Hinweise haben sich inzwischen ergeben. Und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, sind diese mehr oder weniger aktuell. Native Boeing Hosts gibt es bereits ca. 24.983 Stück. Und insgesamt betreiben ca. 9.937 User Native Boeing. Es wurden mittlerweile 70,8 Millionen Credits erzeugt. POX, PrimeGrid, Enigma at Home sollten jetzt theoretisch auch auf dem offiziellen Klienten laufen. Als kurzen Einschub sei erwähnt, dass Thomas Krenn Open Source Projekte fördert. Auf der FroschCon 8 in St. Augustin hat der Serverhersteller Thomas Krenn AG vor einiger Zeit 5 Projekte benannt, die zum Linux-Tag ausgeschriebene Unterstützung erhalten. RechenkraftNet erhielt dabei den mit einem Hardware-Gutschein im Wert von 1.000 Euro dotierten 3. Platz. Die Debian-Variante für Schulen Skole Linux erhält Hardware im Wert von 2.500 Euro, CMS Garden, eine Kooperation von 12 freien Content-Management-Systemen, wird mit 1.500 Euro gefördert. Das sind dann also die Plätze 2 und 1. Die Gewinner auf den Plätzen 4 und 5 sind die Berliner Linux Group, BELUG, welche Hardware für 800 Euro erhält, und die Linux Distribution Canotix, welche für 700 Euro einen Hardware-Gutschein erhält. Glückwunsch an alle Gewinner! Das Projekt, welches ich heute vorstellen möchte, ist Einstein at Home. Einstein at Home ist ein aktives, nicht kommerzielles Projekt, welches 2005 startete. Es versucht, die von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen nachzuweisen und ist demzufolge ein Projekt aus der Kategorie Elementarphysik. Als Gravitationswellen bezeichnet man Wellen in der Raumzeit, die den Raum durchqueren und ihn dabei stauchen und strecken. Die Raumzeit wiederum, oder das Raumzeitkontinuum, bezeichnet in der Relativitätstheorie die Vereinigung von Raum und Zeit in einer einheitlichen, vierdimensionalen Struktur mit speziellen Eigenschaften. Da sei zum Beispiel die Kausalität erwähnt, in welcher die räumlichen und zeitlichen Koordinaten bei der Transformation in andere Bezugssysteme miteinander vermischt werden können. Der Nachweis wiederum von Gravitationswellen ist außerordentlich schwierig. Direkt ist er noch nie gelungen, jedoch indirekt durch ihre Wirkungen auf astronomische Objekte. Gravitationswellen werden von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt, in der klassischen Newtonschen Gravitationstheorie existieren sie jedoch nicht. Die im Folgenden genannten Eigenschaften dieser Wellen sind also nur theoretische Schlussfolgerungen aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Und ich hoffe, dass diese Aussagen alle noch zutreffend sind, da in der letzten Zeit einiges an interessanten Neuigkeiten zum Projekt Einstein at Home auf den Markt geschwemmt wurden. Dazu später etwas mehr. Etwas über die allgemeinen Eigenschaften und der Vergleich mit elektromagnetischen Wellen. Wenn man die Eigenschaften von Gravitationswellen aufzählen möchte, fängt man am besten mit der Erzeugung und Ausbreitungsgeschwindigkeit an. In der allgemeinen Relativitätstheorie wirken Änderungen des Gravitationsfeldes nicht sofort wie in der klassischen Himmelsmechanik, sondern breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Siehe auch Aberration der Gravitation. Demnach werden von jedem System beschleunigter Massen zum Beispiel einem Dopplersternsystem oder einen um die Sonne kreisenden Planeten, Gravitationswellen erzeugt. Dieser Mechanismus ist dem der elektromagnetischen Strahlung vergleichbar, die durch beschleunigte elektrische Ladungen hervorgerufen wird. Es gibt natürlich auch einen Sonderfall, auf den ich aber jetzt nicht näher eingehen werde. Im Unterschied zur elektrischen Ladung besitzt die schwere Masse als Ladungseinheit der Gravitation nur ein Vorzeichen. Negative Massen gibt es nicht. Aus diesem Grund gibt es auch keine Gravitationsdipole. Etwas anderes ist die Wellenart. Gravitationswellen sind analog zu elektromagnetischen Wellen Transversalwellen. Also aus Sicht eines lokalen Beobachters scheinen sie die Raumzeit quer, das heißt also senkrecht, zu ihrer Ausbreitungsrichtung zu strauchen und zu strecken. Ferner verfügt sie ebenfalls über zwei Polarisationszustände. Zur mathematischen Beschreibung ist kurz zu sagen, dass anders als für elektromagnetische Wellen, die sich aus der sogenannten linearen Maxwell-Gleichung ergeben, sich eine Wellengleichung für Gravitationswellen nicht mehr exakt herleiten lässt. Aus diesem Grund ist auch das Superpositionsprinzip nicht anwendbar. Stattdessen gelten für Gravitationswellen die Einsteinschen Feldgleichungen. Für diese können in vielen Fällen also nur Approximationslösungen durch lineare Differentialgleichungen ermittelt werden, zum Beispiel die Wellengleichung als Näherung für kleine Amplituden. Dies macht es sehr schwierig, die Abstrahlung von Gravitationswellen zu berechnen, was wiederum aber für die Vorhersage über die Messbarkeit der Wellen erforderlich ist. Kurz etwas zu der gerade erwähnten Maxwell-Gleichung und zur Einsteinschen Feldengleichung. Die Maxwell-Gleichung von James Clerk Maxwell beschreibt die Phänomene des Elektromagnetismus. Sie sind damit ein wichtiger Teil des modernen physikalischen Weltbildes. Die Maxwell-Gleichungen sind ein spezielles System von linearen, partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung. Die Gleichungen beschreiben den Zusammenhang von elektrischen und magnetischen Feldern mit elektrischen Ladungen und elektrischem Strom unter gegebenen Randbedingungen. Zusammen mit der Lorentzkraft erklären sie damit alle Phänomene der klassischen Elektrodynamik. Sie bilden daher auch die theoretische Grundlage der Optik und der Elektrotechnik. Der schottische Physiker James Clerk Maxwell erarbeitete die nach ihm benannte Gleichung von 1861 bis 1864. Er kombiniert dabei das Durchflutungsgesetz und das Gaußsche Gesetz mit dem Induktionsgesetz. Zusätzlich fordert er, um die Kontinuitätsgleichung nicht zu verletzen, den Maxwellschen Verschiebungsstrom. Zur Feldgleichung von Einstein sei gesagt, im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie wird durch die Einsteinschen Feldgleichungen, auch Einstein-Gleichungen genannt oder Einstein-Hilbert-Gleichungen, nach Albert Einstein und David Hilbert genannt, oder auch Gravitationsgleichungen genannt, das physikalische Phänomen der Gravitation beschrieben. Die Entwicklung der Gleichungen basiert auf der Grundidee, die Schwerkraft zu geometrisieren, also alle Eigenschaften der Gravitation und ihre Wirkungen auf physikalische Prozesse mit Hilfe der Eigenschaften einer semi-Riemannschen Mannigfaltigkeit abzubilden. Doch zurück zum Thema. Quellen intensiverer und damit nachweisbarer Gravitationswellen erwartet man zum Beispiel bei Supernova-Explosionen sowie bei in geringem Abstand aneinander umkreisenden oder zusammenstoßenden Neutronensternen und oder schwarzen Löchern. Wellen aus solchen Quellen hofft man im aktuellen Experimenten nachweisen zu können. Aufgrund der großen Entfernung derartiger Ereignisse ist die Wirkung dieser Wellen auf der Erde jedoch sehr gering und nur schwer von lokalen Phänomenen, zum Beispiel Erschütterungen oder Erdbeben, zu unterscheiden. Auch der Urknall könnte Gravitationswellen angeregt haben, deren Frequenz aufgrund der kosmischen Expansion inzwischen jedoch sehr gering ist. Der ursprünglich für das Jahr 2019 geplante Detektor LISA hätte diese möglicherweise nachweisen können. Nach dem Ausstieg der NASA ist die Zukunft des Projektes jedoch sehr ungewiss. Das Folgeprojekt NGO wurde von der Europäischen Weltraumorganisation ESA zugunsten der Mission JUICE, deren Ziel die Erkundung der Jupitermonde ist, zurückgestellt. Gehe ich etwas mehr auf die Experimente zum Nachweisen der Gravitationswellen ein. Der direkte Nachweis sieht wie folgt aus. 1958 versuchte Joseph Weber an der Universität Maryland Gravitationswellen mit Hilfe von Resonanzdetektoren nachzuweisen. Ein massiver Aluminiumzylinder mit einer Länge von 1,80 Meter und einem Durchmesser von 1 Meter mit einem Gewicht von 3,3 Tonnen wurde erschütterungsfrei an Drähten aufgehängt. Zur Reduktion von Störungen, also zum Beispiel durch Luftmoleküle oder eigene Wärmeschwingungen, befand sich der Zylinder gekühlt in einem Vakuum. Außen angebrachte Piezokristalle waren imstande, Längenänderung des Zylinders von 1 zu 1016 zu detektieren, das heißt 1/100 eines Atomkerndurchmessers. Um lokale Störungen unterscheiden zu können, wurde eine identische Apparatur 1000 Kilometer entfernt aufgebaut. Gleichzeitige Schwingungserscheinungen an beiden Zylindern würde auf eine Gravitationswelle hinweisen. Eine Ende der 60er Jahre beobachtete Schwingung könnte durch Gravitationswellen aus dem Zentrum der Milchstraße ausgelöst worden sein. Weiterentwickelte Detektoren bestanden später aus Niobzylindern oder Niobzylindern, die auf wenige Kelvin heruntergekühlt wurden. Die Empfindlichkeit wurde auf 1 zu 1019 gesteigert. 5 dieser Detektoren in Genf, Louisiana, Westaustralien, Maryland und Stanford wurden zusammengeschaltet. Ein eindeutiger Nachweis gelang mit diesen Methoden bislang nicht. Ein Nachteil dieser Technik war bzw. ist, dass die Zylinder nur in einem sehr engen Bereich ihrer Resonanzfrequenz und nur auf sehr starke Gravitationswellen ausreichend empfindlich waren. Aus diesem Grund wandte man sich anderer Möglichkeiten zum Nachweis dieser Wellen zu. Heute werden Michelsons Interferometer verwendet, die hindurchwandernde Wellen in Echtzeit beobachten sollen, indem die lokalen Änderungen der Raumzeiteigenschaften die empfindlichen Interferenz zweier Laserstrahlen verändern. Aktuelle Experimente dieser Art wie GEO 600 aus Deutschland und Großbritannien, Virgo in Italien, TAMA 300 in Japan und LIGO in den USA benutzen Lichtstrahlen, die in langen Tunneln hin und her laufen. Ein Unterschied in der Länge der Laufstrecke, wie er durch eine durchlaufende Gravitationswelle verursacht würde, könnte mittels Interferenz mit einem Kontrolllichtstrahl nachgewiesen werden. Um auf diese Art eine Gravitationswelle direkt zu detektieren, müssen minimale Längenänderungen, etwa 1/10.000 des Durchmessers eines Protons, in Bezug auf die Gesamtlänge der Messapparatur, festgestellt werden. Diese Experimente laufen bereits seit einigen Jahren, konnten aber bisher noch nicht den erhofften Nachweis erbringen. Genauere Messungen auf größerer Distanz sollten zwischen Satelliten erfolgen. Das hierzu geplante Experiment LISA wurde 2011 von der NASA aus Kostengründen aufgegeben, wird vielleicht aber in kleinerem Maßstab von der ESA umgesetzt. Kommen wir zu den indirekten Nachweisen, kommen wir zu Einstein at Home. Ein indirekter Nachweis von Gravitationswellen gelang Russell Hulse und Joseph Taylor von der Princeton University. Die beiden Physiker konnten durch mehrjährige Beobachtung des 74 entdeckten Dopplerpulsars PSR 1913 und 16 nachweisen, dass die Umlaufbahn dieses Systems aneinander umkreisender Massen im Laufe der Zeit immer enger werden und somit Energie verlieren. Die beobachteten Energieverluste entsprachen dabei mit einer Genauigkeit von 1% den aus theoretischen Betrachtungen erwarteten Abstrahlungen durch Gravitationswellen. Hulse und Taylor wurden für ihre Entdeckung 1993 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Bei einem vor kurzem von einer finnischen Forschergruppe im Quasar OJ oder 0J287 nachgewiesenen binären, also doppelten, schwarzen Loch lässt sich derselbe Effekt noch um ein Vielfaches stärker beobachten. Die weißen Zwerge J065133.338 und 284423.37 mit etwa 0,26 und ca. 0,5 Sonnenmassen umkreisen sich in etwa 12,75 Minuten auf einer sehr engen Bahn. Das System wird seit April 2011 beobachtet. Pro Jahr nimmt ihre Umlaufzeit um 0,31 Millisekunden ab. Und die Abnahme steht in sehr guten Übereinstimmungen mit der Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie und wird sich immer mehr beschleunigen. Im Doppelsternsystem, bestehend aus dem Pulsar PSR J0348 und 0432, das sind Neutronensterne mit etwa 2,0 Sonnenmassen und etwa 20 Kilometer Durchmesser und einem weißen Zwerg etwa 0,17 Sonnenmassen und einem Radius von 0,65 R, was einem Durchmesser von ca. 90 bis 103 Kilometer entspricht, umkreisen sich beide in etwa 2,46 Stunden auf einer sehr engen Bahn. Ihr Abstand beträgt etwa 830.000 Kilometer. Die Massen werden durch Messung der Änderung in der Lichtkurve des weißen Zwergs an Very Large Telescope bestimmt. Die Umlaufperiode mit Hilfe der Radioteleskope in Effelsberg und Arecibo seit April 2011 vermessen. Pro Jahr nimmt ihre Umlaufzeit um 8,6 Mikrosekunden ab, was in sehr guter Übereinstimmung mit der Vorhersage der Gravitationswellenabstrahlung der allgemeinen Relativitätstheorie steht. Die Existenz dieser Gravitationswellen ist umstritten. Das tatsächliche Wahrnehmen bzw. Messen einer solchen ist bisher noch nie gelungen. Dazu vermessen aber wiederum drei Detektoren in Hannover, Livingston und Hanford per Laser die Länge von zwei rechtwinklig angeordneten bis zu 4 Kilometer langen Vakuumröhren. Beim Aufprall einer Gravitationswelle, zum Beispiel von einer Supernova-Explosion, müsste sich ja dann dabei die Länge verändern. Die Detektoren sind in der Lage, Änderungen in der Größenordnung einer Tausendstel bzw. eines Tausendstel Proton-Durchmessers, das ist ca. 10 hoch minus 18 Meter, zu erkennen. Seit März 2009 können sich Teilnehmer an der Analyse von Daten beteiligen und so direkt zur Entdeckung unbekannter Radiopulsare beitragen. Das Observatorium ist das größte, nur aus einem Reflektor bestehende Radioteleskop der Welt. Es untersucht Pulsare, Galaxien, Objekte in unserem Sonnensystem und die Atmosphäre der Erde. Im August 2010 wurde in dieser Suche ein erster bisher unentdeckter Pulsar gefunden. Seit August 2011 ist ein weiteres Projekt gestartet worden. Bei diesem wird nach Gamma-Pulsaren unter anderem dem ersten Millisekundenpulsar, welcher sich nur im Gamma-Bereich zeigt, in den Daten des Fermi-Satelliten gesucht. Was berechnet denn jetzt nun eine Work Unit, beziehungsweise was macht denn nun Einstein at Home? Wie ich schon berichtet habe, leben wir laut Einsteins Aussage beziehungsweise laut seiner Theorie in einem Universum voll von Gravitationswellen. Und kurz gesagt schlug er vor, die Bewegungen von großen Objekten wie ein schwarzes Loch zu beobachten, da dessen erzeugten Wellen Raum und Zeit ja beeinflussen würden. Einstein at Home kann diese Veränderungen detektieren bzw. aus den Berechnungen herausfiltern. Es verwendet dazu, wie bei jedem DC-Projekt, die Computerzeit, um die Daten von Gravitationswellendetektoren zu berechnen. Jede Arbeitseinheit sucht nur ein Datensegment über eine kleine Frequenz ab, deckt dafür aber damit den ganzen Himmel und alle Frequency Derivates ab. Nachzulesen ist das im sogenannten S5-Report auf Seite 4, welchen ihr auf der Projektseite herunterladen könnt. Damit Berechnungsfehler ausgeschlossen werden, wird jede Work Unit von mindestens 2 Teilnehmern berechnet. Wenn bis jetzt noch nicht gefallen, kommt vielleicht nun die Frage auf, wieso das Projekt bzw. was können wir von Radiopulsaren lernen? Nun, seit der Entdeckung im Jahre 67 sind Radiopulsare ein spannendes Gebiet in der astronomischen Forschung. Obwohl ein Basiswissen diesbezüglich schon besteht, sind viele Dinge bezüglich der Ereignisse noch unerforscht. Zum Beispiel, wie viel geladene Partikel werden durch das ultrastarke magnetische Feld bewegt und was sind das überhaupt für Partikel? Wie bewegen sie sich und wie hoch ist die durch die Neutronensternoberfläche entstandene radioaktive Strahlung, die wir mit den Detektoren messen, in Wirklichkeit? Und so weiter. Mit diesen und weiteren Informationen, die das Projekt hilft zu verstehen, können Supernova-Modelle getestet und verfeinert werden, was im Umkehrschluss dazu führt, dass wir erfahren, wie stark die Gravitationswellenstrahlung von einem solchen Ereignis sein sollte und wie diese Signale geformt sein müssten. Es hilft also nicht, das Gemüse auf der Welt gentechnikfrei herzustellen oder dass die Benzinpreise sinken, ist aber für das Verständnis im bzw. über Vorgänge im All unerlässlich. Satelliten, die wir hochschicken, haben empfindliche Technik und diese können durch solche Wellen gestört oder gar zerstört werden. Und wenn wir es wirklich mal zu einer Kolonialisierung anderer Planeten bringen. Wäre es unschön, wenn die Besatzung im Kryoschlaf durch eine Störung im Bordcomputer auf einmal eine Sonne ansteuern würden, um mal ein überspitztes Beispiel zu nennen. Und wie aktuell bzw. wie aktuell hält sich das Projekt? Um mal 2 Neuigkeiten aus dem August 2013 zu berichten. Denn das Projekt ist aktueller denn je. Zum einen ist ein Papier zu Einstein et Holmes 24 entdeckten Radiopulsaren veröffentlicht worden. Das Ganze lässt sich im The Astrophysical Journal nachlesen. Der User Arax, David Peters, findet den Pulsar J1322-63, was wir in unserer Vereinsdatenbank von Rechenkraftnet als eigenen, sag ich mal, Erfolg verbucht haben. Und das Ganze fand erst gerade im Juli 2013 statt. Und dann war auch noch das Fernsehen an dem Projekt interessiert. Denn das Wissenschaftsmagazin Nano auf Dreisat berichtet in seiner Sendung vom 15. August 2013 über die kürzlich veröffentlichte Einstein-at-Home-Anwendung für Android-Geräte. Bei einem Besuch des Albert-Einstein-Instituts in Hannover erhielt das Fernsehteam einen Blick hinter die Kulissen von Einstein-at-Home. In Interviews berichteten die Wissenschaftler über die Entwicklung, über die Suche nach neuen Pulsaren, warum sie Einstein at Home für Android-Geräte bereitstellten und wie sie mit Gravitationswellen ein neues Fenster zum All öffnen wollen. Der Beitrag ist insgesamt ca. 6 Minuten 34 lang und kann online in der Mediathek angeschaut werden. Ganz nebenbei berichtete auch die Folge 4 des Radio Rechencast ausführlich über die Thematik des verteilten Rechnens und Android-Smartphones bzw. Tablets. Wer interessiert ist, sollte sich diese Folge noch einmal auf die Ohren geben. Hier sei der Hinweis aber noch gegeben, dass die Folge leider von Zeit zu Zeit etwas knackt. Das habe ich auch in der Nachbearbeitung nicht mehr entfernen können. Kurz vorm Ende dieser Ausgabe bzw. dieser Folge noch ein Dies und Das zu Einstein at Home. Unter den Projektoptionen lässt sich die Suche nach Gravitationswellen nicht deaktivieren. Lediglich das Suchen nach Pulsaren ist optional. Bisher wurden viele bekannte Pulsare in den Daten wiederentdeckt. Im August 2010 fand das Projekt dann seinen ersten neuen Pulsar, PSR J2007 plus 2722. Die Funde werden auf der Webseite gelistet und veranschaulicht. Da wissen wir ja jetzt mittlerweile, es gibt 24 neue. Im Bildschirmschoner sieht man den Nachthimmel mit den markierten Positionen aller bekannten Pulsare. Das ist eine Einstellung auf der Computerapplikation. Die Messungen bzw. das Suchen von Gravitationswellen in den Messungen sind nicht live, sondern die Suche ist in verschiedene Phasen unterteilt, von denen jede circa ein halbes bis ein Jahr dauert. In dieser Zeit wird nur ein kleiner Satz Messwerte untersucht. So wurden zum Beispiel in Phase S5 nur in Messdaten gesucht, die zwischen dem 19. November 2005 und dem 24. Januar 2006 gesammelt wurden. Zusammen gerade mal 660 Stunden aus Hanford und 180 Stunden aus Livingston. Das bedeutet, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, ganz, ganz viele Daten, die es zu berechnen gilt. Jetzt zu den anfangs erwähnten Aufrufen. Am 22. September ist Wahl. Geht hin und macht eure Kreuze. Für alle, die sich auf den letzten Drücker noch mit den politischen Inhalten der Parteien auseinandersetzen möchten, empfehle ich, wie jedes Jahr, den Wahl-O-Maten. Ihr habt euch einem oder mehreren Projekten im Bereich verteilten Rechnens oder Citizen Science verschrieben? Sehr gut. Rechenkraft.net braucht im Wiki weiter aktive Unterstützung. Einfach im Forum nachfragen, was ansteht, oder direkt im Wiki anmelden und loslegen. Ich habe meinen Podcast-Host gefragt, wie es aussieht mit einer direkten Einzahlung von Hostinggebühren durch Dritte. Ich war der Erste mit dieser Anfrage und er überlegt sich ein System und ich denke, es wird noch etwas dauern. Wer mich aber trotzdem unterstützen möchte, mit einer Einzahlung für zum Beispiel Hostingkosten, kann mich anschreiben, wir finden da schon eine Lösung. Ein kleiner Nachtrag, in der aktuellen Ausgabe der PDF-Datei, also Informationsblatt für Ausgabe 5, finden sich die Kontodaten zwecks Überweisung an den Host. 15 Euro sind aber leider Minimum. Gebt mir eine kurze Notiz und ihr werdet als Unterstützer in der kommenden Ausgabe erwähnt, wenn ihr möchtet. Der 9. Boeing-Workshop von 25. bis 27. September 2013 findet in Frankreich statt. Es werden wieder Informationen über Boeing und dessen Projekte erarbeitet, geteilt bzw. vorgestellt. Nicht zuletzt geht es immer wieder um Diskussionen in netter Atmosphäre über DC im Allgemeinen und die Zukunft der Plattform Boeing. Der Workshop ist für Wissenschaftler, Forscher und Entwickler mit Erfahrung und/oder Interessierte an Boeing gerichtet. Dieses Jahr steht auf dem Fahrplan unter anderem Boeing auf Android, GPU Multithread VM-based und Android Applications. Data Intensive Applications, Multi-User Projects, Remote Job Submissions, Integration with Hubs, Clouds, Grids and Desktops, Grids. Wer zufälligerweise in Frankreich ist oder in der Nähe wohnt, kann uns ja in einem Diary im Forum berichten. Rechenkraftler werden wahrscheinlich auch dort sein. Man ist also nicht alleine. Danke an alle, die meine Fragen aus dem letzten Podcast im Rechenkraft.net-Forum beantwortet haben. Und hier ist die für diese Ausgabe. Ich würde gerne wissen, über welches Projekt ich in der nächsten Ausgabe mal berichten soll bzw. worauf ich mal näher eingehen soll. Schreibt mir eure Wünsche wie immer im Forum von Rechenkraft.net. Und fast zum Ende möchte ich kurz berichten, dass in der 7. oder 8. Ausgabe ich mir erhoffe, mein erstes Interview bzw. mein erstes Gespräch zu integrieren. Ich experimentiere mit Skype und dem Skype-Recorder. Wenn es gut klappt, sind nationale und internationale Gesprächsrunden vielleicht häufiger möglich. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link auf eure Facebook-Seite oder allen anderen sozialen Netzwerken oder schreibt einfach mal was in eure Signaturen anderer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann.